neue Ideen und Gedanken und Überlegungen rein. Und ich muss sagen, ich war beschämt, wo ich gemerkt habe, das Gebet, das ich so gut kenne, kenne ich eigentlich noch fast gar nicht. Und darum lade ich euch ein, einfach mal mit reinzukommen, ein bisschen reinzutauchen, reinzuschauen, zu staunen, aber auch es herauszufordern von dem, was Jesus da alles erzählt hat. Vielleicht ist es gut, wenn wir schnell heute zurückschauen, einen Moment an den Punkt, wo das Gebet eigentlich herkommt. Es hat zwei Stellen im Neuen Testament, wo es aufgeschrieben ist. Das eine Mal ist im Lukas-Evangelium, Lukas 11. Dort haben die Jünger erlebt, wie das tut, wenn Jesus betet. Dort wäre ich gerne mal dabei gewesen. Wenn er auch auf dem Berg ist und mit dem Vater gerungen hat, und nachher angekommen ist, wo etwas passiert ist daraus raus. Und die Jünger haben irgendetwas gespürt und haben gesagt, hey Jesus, lehr du uns beten. Sag du uns, was das eigentlich mit dem Gebet wirklich auf sich hat. Wir müssen mehr wissen von dem. Wir wissen gar nicht, wie das funktioniert. Und wir müssen dann auch noch wissen, die Juden sind ein Volk von Bettern. Also die haben jeden Tag ihr vorgeschriebenes Gebet gehabt. Aber irgendwo haben die Jünger gemerkt, es gibt mehr. Es gibt mehr als nur ein Abrattern von gewissen Vorschriften, sondern es gibt eine Beziehung zu dieser höchsten Macht. Jesus, lehr du uns beten. Wie kommen wir denn mit Gott so in Kontakt, wie du mit Gott im Kontakt bist? Und quasi wie eine Antwort darauf ist nachher am anderen Ort im Matthäus-Evangelium, wo Jesus in der Bergpredigt den Jüngern sagt, schaut, so sollt ihr beten. So sollt ihr beten. Die Bergpredigt ist so ein, die drei Kapitel, da könnt ihr ein Leben lang catchen dran, noch zeier als euer Herzli, das ihr am Anfang verteilt habt. Merci vielmal übrigens, aber ich habe mir bald Zähne ausbissen dran. Die Bergpredigt ist so dicht, so kompakt und zu unser Vater ist noch wieder kompaktest Teil davon. So sollt ihr beten. Und ist noch interessant, bevor das Jesus den Jünger sagt, wie denn? Und das kommt mir dann nachher auch noch dazu. Bevor er ihnen sagt, wie denn, sagt er ihnen zwei Sachen, wie dass sie nicht sollen beten. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn wir die auch kennen. Zuerst, in Matthäus 6, Vers 5, da schreibt der Matthäus, erzählt er, was Jesus gesagt hat. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Bei den Juden war es Brauch, dass man zu bestimmten Zeiten betet hat, zum Beispiel um 12 Uhr Mittag. Und die gut waren und wahrscheinlich Schweizer Uhren gedreht haben, die haben es natürlich ganz gebig einrichten können, dass man dann in dem Moment, wenn die Glocke geläutet hat, dass man dann noch auf dem Marktplatz gestanden ist, oder? Und selbstverständlich geht man dann nicht zuerst irgendwo her, sondern dort, wo man jetzt ist, da betet man. Aber man betet eigentlich nicht, wo man beten will, sondern man betet, für das man gesehen wird, dass man betet. Vielleicht seid ihr auch schon mal in der Kirche gesehen, also ich will das gar nicht irgendwie schlecht machen oder so. Als Kind, ich bin im evangelischen Gemeinschaftswerk aufgewachsen und dort hat man den Brauch nicht gehabt, aber wenn man mal in der Landeskirche ist, ist das Normale gewesen, dass man eichen ist und dann sind die Erwachsenen gerne zuerst einen Moment bleiben stehen, oder? Haben die Augen zugetan und ich sage es ganz böse, die nicht so frommen haben auf 10 zählt und die frommen auf 12 oder 15. Ich habe nie genau gewusst, was die Leute eigentlich machen. Oder? Aber spürt ihr ein bisschen etwas von dem, ja, muss ich jetzt auch? Also, ist das jetzt etwas, was dazugehört? Muss ich denn das? Und hier sagt Jesus eigentlich ganz klar, schaut, ob ihr betet, du stört, ob ihr betet, du hockt, ob ihr betet, du liegt, ist doch eigentlich völlig egal. Wichtig ist, was ihr macht dabei. Tut es nicht für die anderen Leute. Beten ist doch nicht eine Show. Oder so zu Teenager-Zeiten, so ein bisschen jünger als ihr jetzt seid und vielleicht auch noch ein bisschen älter als ihr jetzt seid, habe ich manchmal gestaunt, die Gebetsgemeinschaften, wie Leute können beten, leck mir. Da hat es mir einfach geschwiegen. Das kann ich nicht. Oder? Und die Frage, beten wir eigentlich eure Gebetsgemeinschaften für die anderen? Oder beten wir, weil es unser Herzensanliegen ist, die Beziehung zum Vater zu haben? Und Jesus sagt hier seinen Jüngern ganz klar, schaut, wenn ihr betet, für dass es die anderen sehen, dann habt ihr euren Lohn gehabt. Das ist ein Gebet, das geht an Tilly und fertig. Also das ist das Erste, wie die erste Leitplanke. Wenn ihr wollt beten, dann macht es darum, weil ihr eine Beziehung aufnehmen wollt. Und dann kommt das Zweite. Im gleichen Kapitel 2 Vers weiter sagt Jesus, wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Ich habe euch da nebendran das Bild von einer sogenannten Gebetsmühle hergetan. Meines Wissens kommt sie aus dem Buddhismus. Und ja, auch da wieder, ich will das nicht schlecht machen. Sie haben ein anderes Gottesverständnis. In dieser Gebetsmühle hat es einen Papierstreifen drin, wo ein Gebet drauf ist. Und das funktioniert wie ein Rätschen. Die Alben brauchen da Weltmeisterschaft, solange die Schweizer dabei sind, oder? Zum Glück meistens nicht so furchtbar lang. Oder? Und das könnt ihr so nehmen, und es betet. Es betet. Ihr könnt etwas anderes machen, und es betet. Oder es gibt auch die grossen an der Strasse, so Kübel, so gross, so hoch, wunderschön eingravierte Gebettexte drauf. Und jeder, der vorbeiläuft, gibt der Trommel so einen Schubs. Ihr müsst das mal heute googeln. Ich war gestern geschwind, das ist interessant. Ihr seht so Messingbehälter, 5-6 hintereinander. Und dort, wo die Hängegänge drauf sind, sind die schön blank, aussen dran sind sie oxidiert. Also man sieht, das ist den Leuten ein Anliegen, dass gebetet wird. Aber ihr merkt auch, wie gross das Gefahr ist, ein Betet, das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Ich gebe dem einen Mupf und er betet das wieder ein paar Minuten für mich und ich kann derweil meinen Geschäft nachgehen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, hört, wenn ihr betet, dann betet nicht in dem, dass ihr viel Wort macht. Wir haben keine Gebetsmühlen, weder die in Hang noch die auf der Strasse. Aber achtet noch mal ein bisschen bei Gebetsgemeinschaften. Mir fällt auf, wie schnell dass wir den Tonfall wechseln, wenn wir beten oder wenn wir normal reden. Oder wie manchmal, dass wir gewisse Wörter brauchen, wirklich, ist so das Modewort im Moment. Oder einfach. Und in jedem Satz dreimal. Und wir merken es gar nicht mehr. Und plötzlich habe ich mich manchmal auch schon gefragt, sind wir einfach am Rotieren? Genauso wie eine Gebetsmühle einfach rotiert. Oder wie manchmal sagen wir Herr in einem Gebet. Ich denke, es ist gut, wenn wir wissen, dass wir mit unserem Herr reden. Aber ich sage euch auch nicht in jedem Satz dreimal euren Namen. Höchstens, für dass ihr wisst, dass ich weiss, wie ihr heisst. Und dann, wenn ich den Namen nicht sage in diesen Sätzen, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ich nicht weiss, wie ihr heisst. Weil Namen, das ist mein Schlimmste. Also, ich kenne die meisten von euch von den Gesichtern, aber vergebt mir, wenn ich den Namen nicht geben kann. Aber beim Beten, wie manchmal sagen wir, Herr Jesus, Herr Jesus, Herr Jesus. Und es kommt manchmal so müllihaft. Und manchmal habe ich den Verdacht, wir glauben auch ein bisschen daran, je mehr dass ich rede, desto mehr muss Gott hören. So wie die noch so viel hoch sind, oder? Die schnören eben manchmal in Grund und Boden, bis sie das haben, was sie wollen. Stürmen, oder? Es gibt einen Komponisten, der hat das mal einmal wunderbar auf die Reihe gebracht. Die grosse Septim, oder? Das ist der Ton, den ihr nicht aufhören könnt im Normalfall bei einem Musikstück. Und das Musikstück ist Klavier, spielt wunderbar, ist so der Dialog zwischen Mutter, dumm, 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 wo man ging, dumm, oder? Oben drüber. Und ging wieder Antwort, du rede, du Antwort. Und nachher hört das Musikstück auf der grossen Septim auf. Wer hat das letzte Wort gehabt? Ist ganz klar, oder? Der Kleine
Gell, Mutti?
Oder? Einfach so, das Stürmen, das nicht Lukla ermutigt es Jesus auch. Aber es sind nicht die vielen Worte, die Gott überzeugen, ist das zu geben, was wir brauchen. Jesus sagt hier, er weiss es schon. Er weiss, was du für eine Woche vor dir hast. Und er weiss im Grunde genommen schon genau, was du brauchst. Aber was er möchte, ist, dass du mit deinen Anliegen zu ihm kommst, wo er dann weiss, dass dein Herz bei ihm ist. Drum, wir sollen nicht beten, dass es eine Show ist. Und wir sollen nicht beten, dass es nur noch ein Geplapper ist. So heisst es hier. Für mich hat das etwas unerhört Befreiendes. Ich muss Gott nichts vorspielen. Ich muss Gott doch nicht zeigen, wie fromm das ich bin. Er kennt mich sowieso. Euch kann ich es vielleicht noch vormachen, wie fromm das ich bin. Ihm nicht. Ich muss ihm nichts vorspielen. Und ich muss noch zu nichts überschnören. Weil Gott hat mich so gern, dass er mir sowieso nur das Beste geben will. Also, dann muss ich ihn doch nicht überreden zu etwas. Meistens kommt es dann auch schief raus. Es hat mal jemand gesagt, der Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Im Himmel sagen wir, dein Wille geschehe. Und in der Hölle sagt Gott, dein Wille geschehe. Das ist der einzige Unterschied. Also wenn wir Gott überreden, dass er uns gibt, was wir wollen, ist noch so gewisse heikle Sachen. Darum nicht Show und nicht überschnüren. Aber wie denn? Wie denn? So sollt ihr beten. Das erste Missverständnis so gerade noch auf die Seite gelegt. Es ist nicht so, dass ihr nichts anderes dürft beten als zu unserem Vater. Also das ist ganz klar nicht so. Aber es ist ein Muster. Es ist so wie für mich wie eine Traktandenliste. Ich bin in einem Gremium, dort haben wir so Standard-Traktandenliste, so Protokoll, Mutationen, Personal, das ist mein Job, die Finanzen und die Liegenschaften. Das sind so die fünf, die kommen jedes Mal vor. Manchmal fülle ich mit meinen einen ganzen Nachmittag und manchmal habe ich 10 Minuten. Manchmal bei den Liegenschaften diskutieren wir um Millionen und manchmal heisst es, es hat nichts. Aber man vergisst es nicht. Man ist einfach dran vorbeikommen. Und ich denke jetzt, unser Vater als Muster hat genau diese Funktion. Wenn wir uns leiten von diesem Gebet, dann kommen wir an allen wesentlichen Punkten vorbei. Und darum ist es gut, wenn wir das nicht nur auswendig können, sondern wenn wir es inwendig können. Wenn wir es auch brauchen, als Muster. So sollt ihr beten, als Gerüst zum Anlehnen. Aber es ist natürlich noch viel mehr. Für mich ist zu unser Vater auch sprachlich eine Meisterleistung. Logisch, das kommt vom Schöpfer von dieser Welt, also ist klar. Aber die müssen auch das probieren. Ich habe heute geschaut. Nein, ich muss anders anfangen. Im unser Vater, dort sind auch alle, du hast von dir von den grossen Fragen vor der Menschheit geredet. Im unser Vater kommen praktisch auch vor. Wer ist Gott? Das ist eine der Fragen, die sogar die Atheisten beschäftigen, weil sie nämlich müssen immer wieder sicherstellen, dass es ihn dann wirklich nicht gibt. Ja, geh, auch wenn es ihn gibt. Also irgendwo, wer ist Gott, das kommt dort drin vor. Wer bin denn ich als Mensch? Welche Prioritäten sollen wir setzen? Was ist wichtig, was zählt? Was bleibt unter dem Strich? Wie geht man um, wenn es nicht so geht, wie es sollte? Mit Schuld, mit Versagen, mit Vergebung. Was hat es mit der Ewigkeit auf sich? Und wir können noch ein paar andere Themen anschneiden. Nur mal als Beispiel. Es gibt bei Amazon 18.898 Bücher zum Thema Selbstwert. Ich habe gestern heute geschaut, unterweil ist vielleicht eins verkauft worden. Aber es sind x-tausend Worte. Es gibt 158.253 Bücher, was um Beziehungen geht. Eines der grossen Themen der Menschheit. Und wir können noch ganz viele anderes aufzählen. Es sind auch in Ordnung, um die 20.000 Bücher ausgeschrieben. Und Jesus bringt es fertig, all die Themen in 63 Worten zusammenzufassen. Also das ist Konzentrat pur. Es ist wirklich, das ist Literatur. Es gibt wenige Texte, die 2000 Jahre lang nichts, aber wirklich gar nichts an ihrer Relevanz verloren haben. Das Gebet, das haben die Jünger gebetet und haben es nachgebetet vor 2000 Jahren. Das Gebet hat Martin Luther gebetet im 16. Jahrhundert. Das Gebet, ich habe heute Morgen die Predigt schon mal gehabt, Dort war ein Afrikamissionar dabei, ich habe mit ihm heute mich kurz gelassen und ihm gesagt, gell, das betet man in Afrika im Busch. Und er hat mir es bestätigt. Das Gebet, das betet sie in New York an einer Bankiersvereinigung. Und das Gebet, das betet man im Plugin im Emmental. Wo irgendwas stimmt ging. Schreibt mal einen Text, der 2000 Jahre lang her hat und dann nachher noch in jeder Kultur passt. Also, ich glaube, wir können uns nicht genug damit auseinandersetzen, um zu verstehen, was da dahinter steckt. Das ist wirklich das Reden vom Schöpfer von dieser Welt zu uns als Geschöpf. Eine unerhörte Leistung, ein unerhörter Text. Und jetzt wollen wir dem mal ein bisschen nachgehen. Was steht da drin? Das erste Wort, der Matthias hat es schon gesagt, wir fangen meistens andersrum an, aber im Griechischen ist es tatsächlich dieser Weg um, fängt es an mit dem Wort Vater. Vater. Nicht unser Vater, wie wir es beten, sondern eben Vater unser im Himmel. Und es ist wirklich das Schlüsselwort. Es ist wie der erste Knopf von Kutte. Ich bin mal einmal heimgekommen, als ich zur Tür komme, sagt meine Frau, du hast das Hemmli verkehrt zu. Und ich habe mich den ganzen Tag gefragt, warum das mir der Eindeckengang irgendwo angestellt hat. Aber das hat mir es niemand gesagt. Furchtbar, oder? Das ist ja peinlich. Aber das ist verrückt, wenn ihr den ersten Knopf falsch zu habt. Die könnt ihn kehren und drehen und machen, was ihr wollt. Es ging schräg, oder? Und darum, das ist wirklich das Schlüsselwort. Das erste Wort. Vater. Vater. Ich habe vorhin am Anfang gesagt, es ging darum, wie kommen wir mit dem Gott in Kontakt. Und das ist das erste Wort, wo Jesus sagt, schaut, wenn ihr mit Gott in Kontakt kommen, dann geht es um das, um einen Vater. Welche Adresse, die ich brauche, ist ganz wichtig. Ich habe diese Woche ein Mail probiert zu schreiben, bin fast diffusinnig geworden, bis ich gemerkt habe, dass ich im Vornamen einen Buchstaben vergessen habe. Das funktioniert nicht, oder? Mein Systemadministrator ist ganz ein freundlicher. Hat mir jedes Mal gesagt, sorry, ich kann das nicht zustellen, ich weiß nicht, wo das her soll. Das erste Wort, die erste Adresse ist so entscheidend. Wie sage ich dem gegenüber? Vielleicht hat er vor einer Woche Hochzeit geschaut. Vielleicht hat er sich gleich amüsiert wie ich über die Diskussion, wie dass man der armen Kate oder dem armen Kettchen, würde man im Emmental sagen, jetzt eigentlich muss sagen. Ja, das ist eine Wissenschaft für sich, ich sage nichts. Ihr könnt es auch bei Wikipedia, ist also schon ein dreiseitiger Artikel drin, wie das die Arme, wie die wirklich heisst. Ich sage euch jetzt nur eine Kurzform für einen alltäglichen Gebrauch. Die Länge, die habe ich nicht zustande gebracht, rauszuschreiben. Also, die kurze Form ist Her Royal Highness, the Duchess of Cambridge. Und Cathy heisst sie eben nicht mehr, sondern Catherine. Also, es ist ganz wichtig, wie man dieser Dame sagt. Weil ich nehme an, der William geht ja auch nicht einfach und sagt, hey Grandma, wenn er zur Queen geht, oder? Also, die Anrede macht schon noch gerade etwas aus. Und wie gehe ich zu Gott? Wir könnten ebenso gut zu Gott gehen und sagen, Allmächtige. Und dann hätten wir wahrscheinlich die richtige Distanz, oder? Wir Ohnmächtigen und er der Allmächtige. Oder wir könnten zu Gott und sagen, du Heilige. Und hätten gerade wieder die gleiche Distanz. Gott ist heilig, Gott ist Starkstrom. Wir haben da an verschiedenen Orten so 330.000, 400.000 Volt Starkstromleitungen. Denen bleibe ich lieber fern. Also dort werde ich nicht probieren. Gott ist genauso heilig wie eine Starkstromleitung. Und es verputzt es einfach, wenn wir dem zu nahe kommen. Lesen wieder mal die Geschichte von Ananias und Sapphira am Anfang der Apostelgeschichte. Die haben Gott bescheissen und es hat sie, gesagt, einfach gekocht. Gott ist so heilig. Und was wären denn wir? Ja, nur ja nicht im Kontakt. Wir könnten noch manches anderes Wort brauchen. Aber das Wort, das Jesus uns beigebracht hat, wie wir mit dem Gott so in Kontakt kommen, ist der Vater. Der Vater. Der Vater drückt etwas aus, nämlich das. Es ist eine Beziehung auf Augenhöhe. Und es ist ganz eine spezielle Beziehung. Es ist eine einzigartige Beziehung. Es gibt keine andere, die gleich ist. Bei mir ist es jetzt schon ein paar Jahre her. aber ich kann mich noch ganz gut erinnern an die ersten Momente, wo ich unser Kind auf den Armen haben durfte. Bei der einen Tochter war es nicht einmal auf den Armen, die war so klein, dass ich sie nur haben durfte. Heute ein paar Sekunden in den Hängen haben zwischen dem Kaiserschnitt und der Isolette. Die war 1800 Gramm schwer. Und ich habe ja nicht so riesen Tatzen, oder? Aber die hat gerade gäbig Platz gehabt, also in meinen zwei Hängen. Der Kopf so ein Schiebli. Aber ich kann euch nicht beschreiben, was euch da durchs Herz geht. Als Vater sein Kind dürfen in den Hängen zu haben. Das ist so ein Riesengeschenk. Das ist etwas so Einzigartiges. Ich weiss, Mutterbeziehung ist noch ein bisschen anders. Aber ich kann dort nicht mitreden. Ich gehe zum Namen Vater und nicht Mutter. Aber ihr spürt hoffentlich etwas von der Emotionalität, die da drinnen steckt. Das sind Bilder, die weiss ich noch heute, wie es gestern gewesen wäre. Und jetzt sagt Jesus, du darfst zu Gott, und er ist dein Vater. Ganz etwas Spezielles. Und was noch verrückt ist, die Vaterbeziehung ist eine Beziehung, die ihr nicht künden könnt. Ihr könnt den Sohn enterben, ihr könnt euch als Sohn oder als Tochter von einem Vater lossagen und sagen, den kenne ich nicht. Aber es ändert nichts daran. Die Beziehung, die ist dauerhaft. Ihr werdet euren Vater nicht los, ich meine auch nicht und meine Kinder mich auch nicht. Und wenn wir Gott dürfen Vater sagen, dann ist das nicht nur so eine Lebensabschnittspartnerschaft. Ist das etwas, das Herr hat. Sogar dann, wenn du dich von ihm wegdrehst. Sogar dann, wenn du weit weg gehst. Wir kommen dann nachher am Bild vom verlorenen Sohn noch vorbei. Oder? Der hat auch gesagt, also, mit dem Alten, wo ich nichts mehr zu tun habe, ich gehe. Das Geld, das nehme ich, aber der rückständige Kerl, das hat mir einen Tag eine Teenie-Mutter gesagt, sie sei zu einem Elterngespräch, wo sie draussen im Gang gestanden sind, hat die Tochter gesagt, aber willst du wirklich mit dieser Bluse da reichen? Oder? Da spürt ihr etwas von dem. Aber ihr werdet die Beziehung nicht los. Weil Gott der Vater ist, der sagt, und du gehörst zu mir, und darum gehe ich dir nachher. Und darum spring du fort, woher das Wort ist. Ich warte am Schluss, musst nicht meinen. Ihr kennt die Geschichte von Hase und Igel, oder? Das schöne Märchen, oder? Die Igel, die da der Hase Highlights leeren laufen. Genau so kommt mir Gott manchmal vor. Wir haben das Gefühl, jetzt springen wir im weit fort. Und wenn wir meinen, jetzt sind wir endlich los, steht er da und sagt, schön, das kommst. Eine dauerhafte Beziehung. Gott, der Vater. Und es ist eine offene Beziehung. Jedes kann dort reinkommen. Steht ganz am Anfang vom Johannesevangelium, da wird das so beschrieben, wie Jesus der Sohn ist vom Vater. Und dann heisst es ganz einfach, und jeder, der den Sohn aufnimmt, dem hat er die Macht gegeben, Gottes Kind zu sein. Nicht aus dem Willen von einem Menschen, sondern weil Gott das schenkt. Eine offene Beziehung für jedes von uns. Du bist eingeladen, ein Kind von Gott zu sein. Etwas ganz Wunderbares. Jetzt muss ich vielleicht nur das Fenster auftun. Ich könnte mir vorstellen, dass es einige unter uns gibt, die mit dem Vater ein bisschen Mühe haben, vor allem mit dem Begriff. Weil wir Väter, wir sind nicht wie Gott. Es gibt Väter, die sind abwesend. Es hat mal jemand gesagt, das Einzige, was er von seinem Vater kenne, sei die Tang, die alle beim Zmorgentisch hinter der Zeitung vorgekommen sind und die Kaffeetassel gereicht haben. Und wenn du dir Gott so vorstellst, dann glaube ich, dass du Änder Mühe hast, fröhlich mitzingen, wenn wir singen, Vater, ich liebe dich. Abwesende Väter. Oder abweisende Väter. Solche, die lieber einen Sohn hätten wollen und eine Tochter bekommen haben. Oder lieber eine Tochter wollen hätten und einen Sohn bekommen haben. Es geht auf beide Wege um. Das ist etwas Schreckliches. Wenn ein Kind das Gefühl hat, mein Vater hat mich nicht wollen. Oder wenn ein Kind mir sagt, weisst, ich war ein Unfall gewesen. Und wenn dann von einem Vater die Rede ist, dann gehen wir auch einfach alle Läden runter. Und es geht ja noch viel Schlimmeres. Es ist so tragisch, was kaputt geht, wenn ein Vater seine Kinder missbraucht. Es muss nicht sexuell sein, es kann auch anders sein. Fordernde, überfordernde Väter und alles Mögliche. Und ich denke, es ist wichtig, dort nicht bleiben zu stehen. sondern zu fragen, wie ist denn der Vater, wo wir hier davon reden. Und auch die Jünger haben es gemerkt und haben gesagt, du, aber jetzt stopp halt. Jetzt musst du, Jesus, uns zeigen, wie der Vater ist. Johannes 14. Oh, ich habe nicht mehr weitergeschaut. Johannes 14. Da hat der Philippus Jesus gefragt und hat gesagt, du, Jesus, zeig du uns den Vater, und es längt. Wir haben das jetzt kapiert. Wenn wir den Vater haben, dann haben wir das, was wir brauchen. Aber jetzt zeig es ihnen. Und dort sagt Jesus diesen Satz hier. Wer mich sieht, der sieht der Vater. Also wenn du wissen willst, wie Gott als Vater ist, dann liest die Evangelien. Dann liest die Geschichte, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Wie Jesus reagiert hat. Und von Jesus sieht man mehr als nur die Hang hinter der Zeitung, wo das Kaffeetassli reicht. Dann gang auf Golgatha schauen, wie Jesus mit dir umgegangen ist. Wo er am Kreuz stirbt, für das unser Seich ausgebadet ist. Das ist der Vater. Das ist der Vater, wo wir davon reden. Der Barmherzig, der Gegenwärtig, der Hilfreich, der Liebend. Und wenn dir das noch nicht reicht, nur zu schauen und zu lesen, dann will uns Gott auch noch gerade der Geist geben. Im Römerbrief, im Galaterbrief steht es an zwei Orten, dass Gott uns einen Geist gibt, der uns in uns innen betet, Abba, lieber Vater. Denn wenn es dir die Sprache verschlägt, weil dein Vaterbild so kaputt ist, dann will Gott zu dir kommen und will in dir innen beten, zu diesem Vater. Und ich glaube, es ist ganz entscheidend für uns, dass wir dem Vater nachgehen. Dass wir Jesus lernen kennen, für dass wir wissen, wie der Vater zu uns ist. Und dass wir uns dem Heiligen Geist auftun, dass er in uns innen das Bild neu prägen kann, wie das der Vater ist. Wir kommen eben mit diesem Bild nachher noch einen Moment dazu, wo wir ein bisschen etwas aufnehmen können und vielleicht ein bisschen etwas mitnehmen in die Woche. Das ist so die erste Seite, die Vaterseite. Ich muss noch eine zweite anhängen. Das habe ich auch überzogen, Matthias. Ja, die hören alle noch gut zu. Ich mache noch fertig, ist ironisch. Es geht nämlich eben das zweite Wort auch noch weiter. Und das gehört einfach dazu. Das kann ich nicht unterschlagen. Das Unser. Vater, Unser. Heute war Muttertag und ich habe meine Mutter besucht. Ich habe ein Blümchen gebracht. Ich hoffe, dir auch. Das ist komisch, oder? Wir reden relativ selten von «unser Vater hat». Mir begegnet es als Pfarrer vor allem bei Beerdigungen, dass die Angehörigen sagen «unser Vater hat» oder «unsere Mutter hat». Aber warum steht denn hier nicht «mein Vater» im Himmel? Warum steht denn «unser Vater» im Himmel? Und ich glaube, dass Jesus sich etwas überlegt hat dabei. Das Unser ist ganz klar. Es ist ein Gemeinschaftsbegriff. Es ist ein Hinweis darauf, dass der Mensch nicht ein Einzelwesen ist. Schon ganz am Anfang, im 1. Mosebuch steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und er hat die Eva gemacht. Gemeinschaft. Und Gemeinschaft hat gegen beides. Gemeinschaft ist ein Geschenk. Und Gemeinschaft ist eine Herausforderung. Als Geschenk ist das ein Wort gegen die Einsamkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne das von mir. Ich bin, das glaubt ihr mir vielleicht nicht, aber im Grunde genommen bin ich relativ schüch. Ich habe manchmal grausam Mühe, wenn ich in eine Horde Leute kommen muss, die ich niemand kenne. Und man ist auch selten an einem Ort so viel alleine wie in einer Masse Leute, wo man das Gefühl hat, man würde gar nicht merken, wenn ich nicht da wäre. Ich weiss nicht, wie du jetzt da hockst. Als jemand mit einem riesen Freundeskreis oder als jemand, der denkt, ja, mich kennt man eh nicht. Das Unser spricht gerade dich an. Du bist nicht alleine da. Auch wenn du noch niemanden kennst. Aber Gott hat das gecheckt. Und wenn es hier heisst, unser Vater, dann heisst das, links und rechts von dir hat es Geschwister. Brüder und Schwestern, solche, die mit dir zusammen zu diesem Vater beten, solche, die mit dir zusammen dran sind. Ein Wort gegen die Einsamkeit. Der Dietrich Bonhoeffer hat das Wort prägt hier, der Bruder, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir. Manchmal brauchen wir es, dass uns jemand das zuspricht, hey, du bist nicht alleine. Manchmal brauchen wir es, dass uns jemand zuspricht, dir ist vergeben. Es braucht das Unser, es braucht der Anger. Aber das Andere kommt eben auch dazu. Es ist auch eine Herausforderung, Gemeinschaft. Es ist nämlich auch ein Wort gegen Egoismus. Ich brauche doch niemanden. Ich bin mir selber genug. Ich lese ihn lieber raus. Das Verrückte an Geschwister ist, dass ihr sie nicht herauslesen könnt, oder? Freunde, die liest man raus. Aber Geschwister, die nicht. Da hat mich niemand gefragt, ob der zum Brütsch oder diese zur Schwast weht, oder? Das muss einfach so sein. Offenbar hat Gott etwas gedacht dabei, wo das andere ja ein wunderbares Geschöpf ist. Also, die lieben Geschwister, die hocken mal zusammen und diskutieren darüber, was hat Gott echt gedacht, als er mir als Bruder gegeben hat. Oder als Schwester. Das ist eine riesige Herausforderung. Aber Jesus mutet uns die zu und lässt uns beten, unser Vater und nicht nur mein Vater. Die eine Seite von dem ersten Bits von unser Vater ist für mich wie die Senkrechte. Wir werden eingestellt in eine extrem spezielle Beziehung. Ich darf zu Gott Vater sagen. Und das heisst, er sagt zu mir, du bist mein Kind. Ich gehöre zu ihm, ich darf an sein Herz. Ich bin auf Augenhöhe. Ich darf auch mal stürmen mit ihm. Ich kann ihm sogar davon laufen, aber ich habe eine ganz spezielle Beziehung da oben. Er ist mein Vater. Und das andere ist wie die Waagrechte. Die gehört mit dazu. Ich bin eingestellt in Beziehungen links und rechts. Da gibt es Brüder, da gibt es Schwestern. Nehmt in die kommende Woche das Kreuz mit. Hängt euer Leben immer wieder an den Vater. Stellt es nicht ab auf euren Fähigkeiten, sondern hängt es oben auf. Der Vater hat euch gern. Der Vater kommt mit. Der Vater weiss, was ihr braucht. Aber vergesst den Querbalken nicht. Nehmt die links und rechts wahr. Fragt sie mal, wie geht es dir? Was brauchst du? Das Kreuz, das wollen wir mitnehmen in unseren Alltag. Ich zeige euch das Bild schon, aber das hat jetzt der Matthias etwas dazu.
Ich möchte das noch ein bisschen vertiefen, das Bild, das wir hier sehen. Der Vater mit seinem Sohn. Der Sohn knäuelt hier vor dem Vater. Und der Sohn, der hat realisiert, dass er ohne seinen Vater nicht sein kann. Er hat realisiert, was es heisst, bei seinem Vater zu sein, was für eine Fülle, was für eine Fürsorge und Liebe er da beim Vater überkommt. Aber er hat zuerst einen grossen Umweg müssen machen, dass er das hat verstanden. Und vielleicht machen wir manchmal so Umwege in unserem Leben, wo wir selber probieren, unser Leben im Griff zu haben. Wir haben natürlich auch jenste Möglichkeiten. Wir leben in einem Land, wo wir alles haben, wo sehr viel möglich ist, wo sehr viel machbar ist. Und doch, glaube ich, stehen wir manchmal in der genau gleichen Situation wie der Sohn, der da zurückfindet zu seinem Vater. Vielleicht hast du wirklich ganz eine spezielle Beziehung gehabt zu deinem Vater. Du bist x-mal verletzt worden von deinem Vater. Du hast vielleicht nie Wertschätzung bekommen von deinem Vater. Du hast vielleicht nie gehört, dass du gut bist, dass du geliebt bist als Sohn. All das hindert dich, wirklich zu deinem Vater Gott zu kommen. Weil du nimmst oft das mit, was du selber von deinem lieblichen Vater erlebt hast, auch in die Beziehung rein, zu deinem Vater im Himmel. Wenn wir das Bild ganz genau anschauen, sehen wir, die eine Hand ist ein kräftiger, männlicher Hang. Die andere Hand ist ein feiner Hang. Der das Bild gemalt hat, der hat sich etwas überlegt dabei. Die eine Hang ist eben männlich, Vater. Die andere Hang ist weiblich, Mutter. Also auch du bist vielleicht ganz tief verletzt worden von deiner Mutter. Abgelehnt worden von deiner Mutter. Nicht verstanden worden von deiner Mutter. Hast du vielleicht ganz ein tiefes Omanko in deinem Herz, weil deine Mutter sehr weit entfernt ist? Dann nimmst du das so oft in die Beziehung hinein zu deinem Gott. Und hier denke ich, in diesem Bild passiert wirklich sehr viel Heilung, Versöhnung, Wiederherstellung. Und Gott möchte, dass wir wirklich vollständig heil sind in unserem Herzen von falschen Erlebnissen, die wir vielleicht mit uns umtragen, Verletzungen, die wir haben von unseren Vätern oder von unseren Müttern, damit wir wirklich unser Herz öffnen können und die Liebe von Gott hineinkommen kann. Der Sohn kommt zurück zum Vater und er wird von diesem Zeitpunkt an wieder voll im Haus vom Vater sein. Also er hat begriffen, dass die Vaterlosigkeit sein Leben schlussendlich zerstört oder schlussendlich er nicht wirklich die Fülle vom Leben kann leben. Und vielleicht lebst du selber eine vaterlose Beziehung. Also du kennst wohl den Gott als Vater, aber du hast nicht wirklich eine Beziehung zu ihm. Du glaubst nicht, dass er dich wirklich versorgt. Du glaubst nicht, dass er im Alltag mit dir ist, in jedem Moment, in jeder Situation von deinem Leben. Du glaubst vielleicht nicht, dass er Unmögliches kann möglich machen. Und darum ist es wichtig, dass wir immer wieder in das Vaterhaus von unserem Gott kommen. Und dass wir wissen, dort haben wir wirklich alles, die ganze Fülle vom Leben. Ich glaube, dass Gott heute Abend einen Schritt tiefer gehen will in unseren Herzen. Für viele ist es nichts Neues, was wir jetzt gehört haben vom Werner oder ganz Einstieg von diesem Gottesdienst. Aber ich glaube, dass Gott einen Schritt tiefer in unserem Herz will reinbrechen und uns ganz ein neues Verständnis will geben, wer das er ist als Vater. Und ich möchte jetzt einfach eine Zeit nehmen, wo wir wirklich still werden. Wir werden im Hintergrund ein Lied hören, das Bild, das du nochmal anschauen kannst. Und du die Botschaft vom Werner wirklich verinnerlichen in deinem Herzen. Prüf dein Herz, wo stehe ich da in dem Ganzen innen? Was geht da ab in mir? Und du hast die Möglichkeit, in dieser Zeit wirklich hinterher zu gehen. Es hat Seelsorger, die dahinter stehen, die dir dienen können. Wenn du Verletzungen in deinem Herz drehst, wenn du vielleicht auch dem Gott selber misstrauisch bist und nicht wirklich kannst glauben, dass er es gut meint mit dir, dann hast du die Möglichkeit, das wirklich abzulegen. Vergebung loslassen ist etwas ganz Wichtiges, was wir lernen müssen. Wenn wir vergeben, dann kann Gott anfangen heilen und wiederherstellen. Und das ist das, was er will. Er will, dass wir völlig die Liebe von ihm empfangen können.